Willkommen zurück zu einer neuen Woche. Listening to the DAO.
Tschüss.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass wir wieder zusammen hier sind. Und vielleicht um uns kurz abzuholen. Wie geht's dir gerade seit der letzten Woche, seit unserem letzten Gespräch?
Ja, also ich sagen, heute richtig gut, habe so richtig gut geschlafen. War eine anstrengende Woche mit viel neuen Leuten in der Praxis, Leute, die von weit her kamen, und dann ist irgendwie noch eine andere Erwartung dabei. Und es regnet endlich, das haben wir vorhin besprochen, hier war es so heiß bis gestern und jetzt hat es so einen Temperatursturz gegeben und ich merke, wie es beruhigend wirkt, wie alles sich abkühlt, alles ist wieder, hat ein bisschen mehr, jetzt die Chance auf mehr Yin, fühlt sich's an. Und aber heute so schön gut. Und du?
Ich näher mich so langsam Ende meines Zykluses und ich merke dann immer, wird die Haut dünner. Ich würde nicht per se sagen, ja, man könnte es vielleicht, wenn man es sehr vereinfacht ausdrücken, sagen, emotionaler, aber ich finde immer, das assoziiert man dann immer, als werde man in der restlichen Zeit nicht emotional, aber feiner.
Ja, das spüre ich auch. Einfach
näher dran an, so aus dem Ei gepellt.
Ja, genau. Ich nenne es immer medium rare. Das spüre ich auch total. Wir sind ja immer so ähnlich im Zyklus. Da geht's auch so. Und eben gestern, wenn du mich gestern gefragt hättest, wäre es eine andere Antwort gewesen. Aber nach einer guten Nacht schlafen merke ich schon, wie enorm das stärkt und diese die Nervenwände wieder ein bisschen stabiler macht. So.
Ja, ich finde das eigentlich auch ein schöner Zustand, muss man sagen. Merke dann aber nur, oder was heißt merke nur, merke dann immer noch, wie genau dann in der Zeit genauso Stille und Rückzug, also so Momente, das heißt nicht, dass ich jetzt dann eine Woche lang in einer Jurte, in einem Zelt oder so sitze, aber das halt drinnen zu haben, um sich immer wieder einzunorden oder zu zentrieren, weil ansonsten ich halt merke, dass ich dadurch viel stärker von außen Stimmungen, Emotionen von anderen übernehme oder dass mich stärker beeinflusst, dass näher irgendwie rankommt und dann das wie, wenn ich dann nicht zentriert bin, wenn ich nicht aufmerksam bei mir bin, diese Empfindungen, die ich von außen wahrnehme, wie als meine eigenen sich anfühlen.
Da kommt eben das Bild vom Schwamm. Geil, man muss sich wie zuerst selber tränken mit dem, wo man getränkt werden will. Wie du sagst, in ein bisschen Stille und wieder merken, wer bin ich eigentlich und wo höre ich auf und wo fängt jemand anders an und so diese ganzen, es passt ja auch jetzt zum Herbst, es ist schon so dieses Herbstgefühl, ja, und dieses Abgrenzen und Wissen, wir haben Zeit zum Wiederaufladen, zum unseren eigenen Schwamm füllen mit dem, was wir wollen oder mit der, oder auch einfach sein lassen, neutral. So, dass wir nicht die ganze Zeit von außen aufnehmen, weil ich sehe das richtig energetisch, es passiert genau so. Es ist wirklich so diese Durchlässigkeit von unserer, von unserer Zellwand. Wir sind ja eigentlich wie eine Zelle. Und wenn wir das so spüren, dann, ich würde auch sagen, wenn wir spüren, dass wir diese Stille und diese Momente des Rückzugs brauchen, das ist ein gutes Zeichen.
Ja, und ich glaube, durchlässig ist deshalb ein super Wort, weil ich glaube, viele ja auch so, wenn es so um Energieschutz geht, zumindest nehme ich das auch so in der Yoga-Bubble oft wahr, weil das auch so Fragen sind, die in den Ausbildungen halt oft kommen, weil sie natürlich, wenn sie Yin unterrichten oder halt auch dann mehr Yin einladen, merken, sie werden halt empfindsamer und so weiter und sich so wie von negativen, es kommt dann dieser Peak, wo man plötzlich denkt, alles da draußen ist so zu viel und man müsste sich jetzt halt, weißt du, so schützen. Aber ich finde halt das Bild, und das hat mir halt so, so geholfen, beziehungsweise hat es so viel für mich verändert, der Durchlässigkeit im Sinne von, es fließt durch mich hindurch, aber es bleibt halt nicht hängen. Und das heißt durchlässig, ja, ich spüre dann mehr, aber wirklich wichtig ist, dass es quasi fließt, also fließend bleibt und auch was reinkommt, wieder rauskommt. Und dann brauche ich nicht so stark dieses, weißt du, so Feind hier abgrenzen, also eine Abgrenzung findet trotzdem statt, aber es ist halt dieser natürliche Fluss. Es kommt, du spürst es und dann geht es halt wieder. Und wenn ich dann aber, wie gesagt, wenn ich merke, dieses Netz hat dann, es sind quasi wie Rückstände in diesem Netz hängen geblieben und ich bemerke das nicht als einfach einen Rückstand, der von außen durchgekommen ist und hängen geblieben ist, dann denke ich, ist es halt meins oder das sind meine Gefühle, das bin ich. Und dann durch diese Empfindung im Körper, der Körper fühlt dann nur bestimmte Energien, hat dann aber Bilder, Assoziationen und Geschichten zu dieser Empfindung und plötzlich denkst du, wegen diesem, wegen jenem Thema fühle ich mich so. Dabei ist es quasi ein Zusammenhang, der geschlossen worden ist zwischen Körperempfindung und Gehirn, die aber gar nicht in Anführungsstrichen der Realität entsprechen, weil es einfach nur, es findet eine Verknüpfung statt. Ah, woher kenne ich das? Ah, das war diese Situation. Und dann fange ich an, über Sachen nachzudenken, die dann
assoziiert sind mit dieser.
Und eigentlich war das gar nicht. Vielleicht habe ich wirklich nur ein Buch gelesen, einen Film geschaut, mit Freunden oder selbst wenn ich in einem Café gesessen habe und ich habe von jemand anders die Geschichten passiv mitgehört und plötzlich, und ich denk gar nicht mehr dran. Das ist wie, es war da und, ne? Aber das Gefühl, die Energie bleibt irgendwie, geht mit etwas in Resonanz in dir und plötzlich haben wir dann ganz viele Geschichten und Ideen, warum wir uns jetzt so fühlen. Weißt du?
Ja. Ich verstehe.
Oder geht's hier oben los? Kann ich dann einfach, diese Energie taucht auf. Und deswegen glaube ich, für mich braucht es halt dann dieses Innehalten, Rückzug in dem Sinne, mir Zeit zu geben, mit nur dieser Energie zu verweilen, weil ich dann halt merke, sie sitzt hier, sie fühlt sich bewegt an, warm, was passiert, wenn ich damit verweile? Ah, okay. Es steigt in die eine Richtung oder es verändert sich. Mhm. Dann kommen mir andere Geschichten. Kann ich mich von dieser Geschichte lösen? Gucken, wo ist diese Empfindung dazu im Körper? Und weißt du, so dieses Tracking. Und nach merkst du, es war einfach eine Empfindung, eine Energie, die durchgeflossen ist, versus mich auf diese Geschichten zu konzentrieren, die damit einhergehen.
Ja, das ist gut beschrieben. Man merkt, dass du viel Zeit verbracht hast damit. Ja, das ist lustig. Für mich kommt immer das Bild vom Haus. Der Körper als Haus und so dieses Grenzen verteidigen, das hat mir auch nie so gefallen. Es ist völlig logisch, dass wir uns nicht verteidigen, aber dass wir unser Gut beschützen auf eine Art. Und gleichzeitig gefällt mir sehr die Idee von diesem, wenn ein Haus Leben drin hat, wenn jedes Zimmer bewohnt ist, wenn geheizt wird drin und es ist warm und cozy, dann ist es viel schwieriger für Äußere zum Eindringen, als wenn die Hälfte des Hauses nicht bewohnt ist, Türen und Fenster schlappern in Wind, es kann jeder einfach reinkommen, jetzt als Gegensatz. Und so dieses caring for the house, wenn wir uns ums Haus kümmern, ob das jetzt Stillsitzen ist, ob das Anfassen ist, ob es Singen ist oder was auch immer es ist, das uns das Gefühl gibt, wir sind mit uns, nährt und wärmt das Haus und es nimmt, wir müssen weniger uns darauf konzentrieren, die Grenzen des Hauses zu schützen, sondern wir füllen das Haus bis zu den Grenzen. Und dann in meiner Erfahrung muss man viel weniger die Grenzen verteidigen überhaupt im ersten Schritt, sondern sie sind wie schon klar, wenn wir uns treffen zum Beispiel, dann muss ich dir nicht erklären, irgendwie fass mich nicht einfach an oder mach nicht irgendwie, sondern das spürst du schon.
Und natürlich treffen wir dann immer wieder mal auf Menschen, die vielleicht das nicht so empfindsam sind und die dann, also wo du dir denkst, wie so ein Elefant im Porzellanladen, ja, die checken gar nicht, nehmen sich selber gar nicht so wahr, sind auch diejenigen, die so in jedes Fettnäpfchen drehen, wo jeder andere da drumherum in der Gruppe sich so denkt, warum hat der jetzt genau das gesagt? Ne? Aber auch da an der Stelle, so kann ich das mit, wie sagt man, Kindness, also so mit Güte sehen, ne? Was nicht heißt, dass ich auch ganz klar sagen kann, eben nein, aber kommt dieses Nein oder nur bis hierhin, weißt du, so aus einer, ich habe Angst und muss mich halt schützen und du bist der Böse, oder kommt das aus dieser Klarheit, was wir ja auch schon häufiger hatten, dieses Nein aus vollem Herzen
und nein, schon fast lachend.
Ja.
So, who do you think you are?
Ja.
Das merke ich bei mir, wenn die Nerven stark sind, wenn der Körper gut ist und ich mich eben gut nähre und regelmäßig diese Momente mir gebe, so oft sogar bevor es überhaupt mega nötig ist, sondern präventiv, dann fällt es mir so viel leichter, die Sachen nicht persönlich zu nehmen. Und eben wenn mir jemand zu nahe tritt, schon nur energetisch, ich finde, es ist ein interessantes Experiment, das zu machen, wenn du zum Beispiel durch eine Stadt läufst, wo es dir viele Leute entgegenkommt, und to practice sein Energiefeld zu erstens mal in sich zu spüren, dann ein bisschen um sich zu spüren und dann auch so sich so zu halten mit diesem, das heißt auch nicht den Blick zu senken, zum Beispiel, wenn dich jemand anschaut, gleich sofort. Das ist eine super Practice, zum einen Blick zu halten zu können. Und all das sind Zeichen eines bewohnten Körpers. Das gibt schon energetisch eben, mir gefällt dieser Teil so dran. Ich mag das so nicht, wenn ich es jemandem sagen muss. So, hey, das sind meine Grenzen und bis hier und nicht weiter. Das ist mir so zuwider irgendwie. Also ich weißt du, wie ich meine? So dieses Gefühl, dass wenn ich das beeinflussen kann, indem das es einfach schon in meiner Aura steht, finde ich das viel effizienter. Ich
weiß, auf nicht, jeden Fall.
Macht, ja.
Gleichzeitig glaube ich, denke ich, ist es halt total gesund, wenn wir das trotzdem können, weil, ja, wie gesagt, total. Manche Menschen, ja, ich glaube, das ist auch gar nicht, ne, das ist auch oft gar nicht böswillig, aber es ist wie, als wären die, wenn wir Radiofrequenzen wären, an die Funken auf einer anderen Frequenz und du,
ja,
auf deiner Frequenz sendest du die ganze Zeit Signale, aber, ja, so, die bleiben auf ihrer Frequenz, ja, und das geht halt.
Ich finde sie eigentlich sehr interessant zum Zuschauen. Man lernt auch von diesen Menschen, wie, für mich sind es die, die zum Beispiel nie ein schlechtes Gewissen haben oder einfach völlig, ich weiß, du meinst, weil das ist faszinierend für mich auch zu sehen, Menschen, die das nicht haben, dieses Feingefühl zu spüren, oh, das wäre jetzt vielleicht nicht das Gescheiteste zum Sagen, oder die eben nicht so sind. Und ich hatte viele solche um mich herum und bin gut trainiert in dieser Hinsicht und war sehr gut trainiert, im sofort die emotional Ausgleichung vorzunehmen, bevor ich überhaupt überlegt habe. Und das hat mich auch früher viel, viel Energie gekostet, dieses constantly Ausgleichen, wenn ich fand, dass jemand, der mir nahe stand, eben dieses Fettnäpfchen überhaupt nicht jedes Mal gesehen hat und ich aber gleichzeitig merke, wie die anderen Leute drauf reagieren und dann dieses Ausgleichen, das ist auch eine große emotionale Arbeit, die wir vor allem Frauen vollbringen, ja.
Mhm. Ja.
Und ja, dort die Grenzen zu lernen ist und das auch lernen zu sagen, das hat mich Jahre gebraucht.
Ja, und ich glaube, ein Stück weit, nicht alles, aber ein Stück weit ist auch hier Teil unserer Konditionierung, auch geprägt zu, was wir als gesellschaftliche Normen verstehen, wo wir denken, das ist erlaubt, das ist nicht erlaubt, wer denkt sie, wer sie ist, dass sie so sein darf, insgeheim vielleicht sich auch wünschen, auch einfach mal so auftreten zu können.
Ja.
Und ich kann das so gut mit diesem Navigieren, Energien im Raum, dass es ist so, so ermüdend und erschöpfend. Und ist ja auch oft etwas, was wir schon aus der Kindheit durch Herkunftsfamilie oder soziale Umstände so trainiert haben, dass wir das halt im Raum lesen, antizipieren, was geschieht, das lenken, damit keine Konflikte entstehen, damit es keinen Streit gibt, damit andere vielleicht keinen Streit haben, dass du selber nicht in Streit gerätst, was auch immer deiner persönlicher Ursprung dessen ist. Und dann so ein guter Vermittler, diplomatisch dazwischen sein, ausgleichen. Das Ding ist halt, dass Menschen dann total gerne in deiner Gegenwart sind oder dich gerne in Gruppen halt auch haben und gleichzeitig dann eben auch für sich selber zu lernen, hey, es ist nicht meine Verantwortung, darauf zu gucken, dass der oder die sich dann so und so fühlen und ständig das, weißt du, so auf uns zu nehmen.
Ja, selbst, und das ist so schwierig, weil wir es gelernt haben als Kinder. Da war es einfach, ja, da gab es gar nicht diese Auswahl, sondern es war einfach so.
Es ist halt ein Überlebensmechanismus.
Ja, und es dann langsam zu merken, dass das ist, was wir da tun. Und mehr und mehr die Energie zu managen, wo wir sie investieren und wie wir sie investieren, überhaupt bewusst darüber zu werden, das ist wirklich ein Weg, würde ich sagen.
Ja, und es ist auch eine lebenslange ja. Journey.
Ja, totally.
Und das passt ja deswegen auch so gut zu diesem Vers 25. Ja. Vielleicht beginnen wir am Ende, weil ich finde, das Endstück von diesem Vers ist für mich das, was so die Blüte dieses Verses halt ausmacht.
Ja, natürlich. Ich habe gerade das Buch vergessen, dazu zu nehmen.
Und wenn wir das nach Wilhelm nehmen, ne? Mhm. Gibt ja ein bisschen verschiedene wieder Interpretationen, beziehungsweise nicht Interpretationen, aber welche Worte gewählt worden sind. Der Mensch richtet sich nach der Erde, die Erde richtet sich nach dem Himmel, der Himmel richtet sich nach dem Dao oder dem Sinn, in manchen gilt das als Sinn. Dao, das Dao richtet sich nach sich selber. Ne? Oder auch in der englischen, ich glaube, Stephen Mitchell, es ist ja, der Mensch folgt der Erde, die Erde folgt dem Himmel, der Himmel folgt dem Dao und das Dao folgt
sich selber.
Sich selbst.
Ja, ja. Ja. Es ist wirklich, ja, es hat so etwas Beruhigendes, diese Verse. Ich finde es so toll, weil wir sie zusammen studieren, werden sie immer lebendiger. Es ist nicht mehr einfach so eine Theorie in einem Buch vor ein paar tausend Jahren aufgeschrieben, sondern es wird immer, immer klarer, dass dieses Werk einfach von Human Nature spricht.
Mhm.
Egal in welcher Zeit oder wo oder wie oder was, ob männlich oder weiblich, sondern es spricht sogar tiefer zur Essenz des Menschen. So empfinde ich es, weil es touchiert, es berührt direkt diesen Ort im Inneren. Dann nachher fange ich an zu überlegen, was meint er genau und alles. Aber der erste Moment ist ein Spüren von, und dann versuche ich auch so zu finden, wie können wir das für heute auch anwenden? Was sind also die Sachen, die mich dran erinnern? Und da habe ich auch vieles gefunden, das uns helfen kann, das tägliche Leben anders anzuschauen eigentlich. Wie war es für dich? Wie ist dein erstes Empfinden, wenn du den liest?
Ja, ich finde, das gibt so eine gewisse Offenheit und Weite. Es ist eine Weichheit da drinnen. Etwas, ja, wie so eine unendliche Weite. Und da finde ich halt nochmal mega schön zu sehen, gerade für uns, die wir ja jetzt nicht so Chinesisch können, aber es kann halt sehr spannend sein, weil das steht so nicht erklärt in den meisten Übersetzungen. Im Chinesischen ist es quasi, das Dao nicht folgt sich selbst, sondern folgt, da kommt wieder die Natürlichkeit. Ziran steht als letztes Wort da. Und das haben wir ja auch schon mal in Vers 23 oder so. Mhm. Na, und das Wort bedeutet ja sowas wie von selbst oder auf diese Weise aus sich selbst heraus.
Ja.
Und wir haben doch über diese Natürlichkeit schon sehr oft gesprochen. Und später wird das halt dieses Wort oft für Natur, ne, übersetzt. Aber es meint auch sowas wie Spontanität, Natürlichkeit, so sein, ne, eben, und das aus sich selbst heraus. Das heißt, das Dao folgt dieser Natürlichkeit.
Ja, genau. Ja, Genau, und das ist ja das, mit dem sind wir ja alle geboren. Wir sind alle geboren als Kinder von Himmel und Erde. Und diese Aufrichtigkeit, das sieht man ja auch in den Chinese Character, es ist dieses Aufrechtstehen.
Angebunden sein zwischen oben und unten.
Ja, und zu wissen, wir sind gehalten und erhoben gleichzeitig. Deswegen ist ja auch John Chuang so eine wichtige Praxis, weil es uns so stark an genau dieses natürliches Aufrechtstehen zwischen Himmel und Erde mit der gleichen Humility, wie sagt man, Demut, nicht zu denken, wir sind etwas Größeres, noch sind wir etwas Kleineres, sondern wir sind einfach das, wir sind ein natural human being. Und jedes Mal, wenn wir zurückfinden zu diesem Sein, und ich denke, dass wenn wir die Worte lesen, die Worte vom Tao Te Ching sind dafür gedacht, um uns daran zu erinnern.
Weil quasi die letzte Instanz, also das, was dem Tao, dass das Tao folgt, dem das Tao folgt, das ist quasi keine Instanz mehr, es gibt keinen Plan mehr, es gibt keinen Architekten, es gibt kein moralisches Regelwerk, sondern es handelt quasi, folgt aus sich selbst heraus. Und in gewisser Weise ist es wie so ein, schon auch ein philosophischer Höhepunkt in diesem Vers.
Ja, ja.
Ne? Und der Vers beginnt, ich sag's immer im Deutschen. Er beginnt eigentlich wieder, wie wir es von Anfang schon halt kennen. Es gibt da etwas, oder es gibt ein Ding, das ist unterschiedslos oder unterschiedslos vollendet. Bevor es quasi Himmel und Erde da waren, dieses Ding war quasi schon da, wie so eine Urmasse. Und hier wird es zum Beispiel doch mal beschrieben. Also es versucht ja immer, er sagt ja von Anfang an schon, er kann es in Worten nicht beschreiben und dann benutzt er sehr viele Worte, um das zu beschreiben, was sich über Worte nicht beschreiben lässt. Ja, tonlose Stille, formlose Leere, in sich alleine ruhend ohne Wandlung, unerschöpflich, alles durchdringend. Hieraus bildet sich die Urmater der Schöpfung. Ich weiß ihm keinen Namen und nenne es Dao. Das heißt, wir sind hier in Vers 25 erstmal wieder wie am Anfang in dieser Beschreibung dieses Etwas. Das Dao, das benannt werden kann, ist nicht das ewige Dao. Und trotzdem versucht er das jetzt 25 Verse später wieder, wissend, dass ja auch die Sprache, wie dieser Finger, der auf dem Mond zeigt, die Sprache kann nur uns in
die Richtung
lenken, in eine Richtung weisen.
Aber er weiß auch, dass wir wahrscheinlich die Verse vorher jetzt gelesen haben und deswegen wie schon weiter sind in unserem Verständnis darüber, was wir überhaupt verstehen können von dieser unverständlichen Sache.
Ja, und wir sind bei diesem Ding, sind wir ja nicht, keine Ahnung, wie bei einem Stein. Also es ist ja keine Materie im gewöhnlichen Sinne, sondern es ist ein undifferenziertes Ganzes vor der Differenzierung. Also auch vor Yin und Yang, bevor die Pole sind, vor Himmel und Erde, eben vor der 10.000 Dinge. Womit wir ja wieder im Prinzip ja in dieser kosmologischen Entstehungsgeschichte sind. Und in einem Kommentar dazu, zu dem Anteil, beschreibt er, im Menschen wird genau dieses, was wir gerade versuchen haben, darauf zu zeigen, wird dieses Tao zu unserer Natur.
Das wird es.
Im Menschen werde dieses Tao zu unserer Natur. So hat er das beschrieben in seinem Kommentar. Das heißt, wenn wir halt ja auch wieder über Tao sprechen, sprechen wir nicht über etwas, was da draußen ist, wo wir quasi, wir sind hier, das ist da und wir versuchen, uns irgendwo hin zu bewegen, sondern in meiner Wahrnehmung immer wieder über dieselbe grundlegende Natürlichkeit, die sich auch durch uns ausdrückt.
Ja, und ich denke, deswegen zum Beispiel in der chinesischen Medizin, deswegen die ganzen fünf Elemente, Leben mit dem Rhythmus der Natur, das sind alles Wege, um offener zu sein, überhaupt die Möglichkeit zu haben, das Tao immer wieder mal zu empfinden, kann ich mir vorstellen. Dieses, wenn wir gegen unseren Rhythmus leben und sind, dann wird die Chance, uns mit dem Tao zu vereinigen oder mit diesem Nichts zu sein oder diesem Nichts und alles zu sein, dann ist alles zu verknotet. Wir können es gar nicht wahrnehmen. Es ist wie eine Dimension, die wir nur sehen können, wenn wir in diesem Rhythmus sind.
Und was dann auch sehr spannend ist, Lao Tzu beschreibt ja dann das Tao als groß. Aber es ist nicht so ein groß im Sinne von Größe, im Sinne von Macht, Status oder Expansion. Und zum Beispiel bei Red Pine schreibt er, great means ever flowing means far reaching means returning. Also groß meint für immer fließend meint, was heißt far reaching, weites Erreichen. Und weites Erreichen bedeutet zurückkehren. Und ist es nicht spannend? Erstens mal haben wir da eine kleine Kosmologie in drei Bewegungen. Ne? Groß, fortgehend, fließend, weitreichend und zurückkehren. Und zu sehen, das ist das, was ich meinte, als ich gesagt habe, so, das ist ja nicht etwas, was da draußen, was weit von uns weg ist, sondern die Bewegung des Daos ist keine linear fortschreitende Bewegung, sondern sie ist zyklisch.
Das heißt, she's feminine.
Es geht hinaus, es erreicht seine Ferne, die Weite, und es kehrt wieder zurück. Das sehen wir, Yang erreicht den Höhepunkt und Yin beginnt wieder zurückzukehren. Das sehen wir in den Jahreszeiten. Sommer wird Herbst, Herbst wird Winter. Im tiefsten Winter, am tiefsten Punkt der Dunkelheit gibt's wieder den Funken, das Yang kehrt wieder zurück. Ne? Ausdehnung wird Sammlung. Geburt bewegt sich auf Tod zu. Tod wird wieder Teil neuen Lebens. Und da haben wir natürlich unsere ganze Arbeit mit diesen Jahreszeiten, mit den Zyklen, kommt da zusammen.
Ja, total. Und eben diese Zyklen sind überall. Sie sind in einem Tag, sie sind in unserem Zyklus, sie sind überall. Sogar jedes Projekt hat einen Zyklus, jedes Buch hat sogar einen Zyklus, wenn man es so anschaut. Das ist wirklich Zyklus. Deswegen ist das Tao everywhere.
Und was ich richtig schön finde, na, es kann sich weit entfalten, ohne sich zu verlassen.
Ja, und ohne sich zu verlieren.
Und wenn wir uns das auf den Menschen wieder übertragen, wir denken noch immer so oft, Entwicklung bedeutet, wir werden der wir noch nicht sind. Und das beschreibt ja, Entwicklung muss nicht zwangsläufig bedeuten, immer weiter von unserem Ausgangspunkt vorzugehen, sondern dass vielleicht die tiefste Entwicklung eine Rückkehr ist.
Ja. Ja, und dass die Rückkehr genauso wichtig ist wie das Gehen. Ich glaube, das ist eine gute Message drin, weil das gibt mir wieder den Gedanken an die Art, eben heutzutage diese, oder vielleicht war es auch früher schon so, dieses Streben nach mehr, weiter und zu vergessen, dass das Rückkehren eben genauso ein wichtiger Anteil davon ist. Genauso wie Einatmen genauso wichtig ist wie Ausatmen. Es, keins der beiden und das nach Phasen von hoher Aktivität, Phasen des Ruhen und des Verdauens stattfinden müssen. Und vielleicht gibt es uns dann auch mehr Akzeptanz für die langweiligen Tage, für die ruhigen Tage, für die Tage, wo wir spüren, wir haben einfach nicht die Energie, nach außen zu gehen und zu verstehen, dass das wahrscheinlich damit zu tun hat, dass der Körper jetzt eher gerade in einer Returning Phase ist und dass das eigentlich schön ist und dass das bedeutet, dass wir dann wieder rausgehen können. Aber ohne das nach Hause kommen und wieder Energie tanken und wieder ruhen, gibt's auch keinen wieder nach draußen gehen.
Vielleicht ein schöner aktueller Tipp, nachdem wir letzte Woche Momo hatten, was mir nämlich jetzt gerade kam, ist, weil es auch gerade in den Kinos läuft, weil es gerade heiß diskutiert ist, ist die Odyssee. Die Rückkehr von Odysseus. Odysseus? Ja, ist er im Deutschen Odysseus.
Ja.
Seine Odyssee nach Hause, wo er als junger Mann geht da raus, kommt dieser ganze Kampf Troja und im Prinzip dann seine 10-jährige Reise, diese Rückkehr nach Hause. Und es gibt von Norman Fischer ein sehr schönes Buch, ist schon recht alt, ich weiß gar nicht, ob es das noch neu aufgelegt ist. Und da geht es um Zen und die ewige Rückkehr von Odysseus, glaube ich, nach Hause. Und da macht er so Übertragungen zu dieser Rückkehrgeschichte im Kontext vom Zen. Also für alle die Lesemäuse da draußen.
Schön, das ist super.
Ne, rauszugehen. Ein
paar praktische Tipps, wie man expanden könnte von diesen Conversations.
Ja, und gleichzeitig, wenn ich so auf die Lebensphasen gucke, ist es nicht auch genau das. Ne? Wir werden geboren und dann gehen wir raus in die Welt, wir erfahren die Welt, wir erforschen die Welt. Wir erst durch das Ausprobieren und das Anprobieren von tausenden Identitäten. Ja, denk mal an so die Teenager-Jahre, wo wir uns gefühlt jedes Schuljahr neu erfunden haben. Dann sind wir durch die Grunge-Phase gegangen, durch die Pop-Phase, whatever, Punk-Phase. Und wir sind doch da auch so total, wie soll ich sagen, mit totaler Ernsthaftigkeit und totalem Commitment in diesen Selbstausdruck nach außen gegangen, um dieses zu repräsentieren, für was wir so stehen, um dann irgendwann wieder zu merken, ja, das ist gar nicht meins. Und ne, diese verschiedenen, und dann, wenn wir dann so Bilder von uns angucken und dann zu sehen, durch was für Phasen man mal gegangen ist, dann gab es immer
das können wir beim Substack, können wir in vielleicht, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich Fotos.
Es gibt nicht so viele Fotos, wir hatten nicht so wie jetzt das so dokumentiert.
Ja.
Aber ich weiß es halt so genau. Weißt du, so, dann kamen Hüfthosen, dann waren zwischendurch Baggy-Hosen, keine Ahnung, je nachdem, wann man gewonnen hat. So ganz, ne? Und dann gehen wir raus in die Welt und denken, werden wir erwachsen und denken, boah, ich habe voll den Durchblick, ich weiß alles besser, jetzt kann ich alles quasi leben, keiner kann mehr über mich bestimmen. Und dann checkst du erstmal, wie ahnungslos du bist. Und dann fühlst du dich so ein bisschen lost. Und dann sind so diese 20er zu den 30ern, wie so diese Suche, oh, ich fühle mich lost, wer bin ich eigentlich im Kontext der Welt? Dann beginnt man sich Fragen über das Leben zu stellen. Und natürlich ist so ein bisschen, diese Reise findet für jeden an, vielleicht in ein bisschen anderen Zeitperiode. Ne? Und dann finde ich, mit den 30ern denkst du so, boah, also zumindest habe ich es empfunden, ich fühle mich schon viel entspannter, wo ich dann gemerkt habe, so rückblickend in meine 20er, über was für Sachen ich mich gestresst habe, was mich so mitgenommen habe und so. Ich fühle mich viel mehr bei mir. Und jetzt so in den 40ern schaue ich auf meine 30er und denke mir, ha! Sie dachte da, sie wäre schon so voll grounded. Sie weiß noch gar nicht, wie grounded sie sich in den 40ern fühlt. Und wahrscheinlich in den 50ern musst du ja denken, boah, in den 40ern, durch was ich alles da noch gegangen bin.
Ja, absolut. Hey.
Oder?
Und ich hätte nie gedacht, dass die 50er so sind, ganz ehrlich gesagt. Hätte ich irgendwie auch nicht so gedacht. Und ich sehe Beispiele von Frauen in ihren 60er und 70er Jahren. Und das ist wirklich super inspirierend zu sehen. Und ja, wie du sagst, genau. Und diese neue Identitäten, die wir ja immer wieder anziehen und ausziehen. Und ich glaube, nicht zu vergessen, dass das vielleicht, das kann das ganze Leben so sein. Solange wir eben auch diese Zeiten haben von Rückzug, von wieder, wie genau in der Natur, dieses im Frühling, das Streben zum Licht, dieses, jetzt kreiere ich diese Version von mir selber. Dann kommt es zur Frucht, wir blühen, wir sind in allen Farben, stehen wir da und dann dieses Zerfallen langsam wieder. Und dann werden wir zu Kompost oder unser altes Ich wird zu Kompost, das schon wieder den Samen für das nächste, die nächste Version von uns präpariert. Und ich glaube, das ist jetzt mit 50 spüre ich, dass das ist mir klarer. Und ich sehe viele Freundinnen von mir auch sind 40 zum Beispiel und ich sehe jetzt so diese Abschnitte und auch in der Praxis, wie die in den 20ern sind ganz anders als die in ihren 30ern und 40ern und diese ich sehe immer mehr, dass es schon sehr universal ist, auch was man durchgeht in diesen Phasen. Ich sehe immer mehr die Muster, die so aufleuchten jetzt. Die Fragen, die kommen in diesen verschiedenen Abschnitten, scheint fast ein bisschen wie ein Curriculum, ein Schulcurriculum. Und ja, super interessant.
Und ich empfinde dann halt auch so wichtig, dass ja auch ist, dass man dann zum Beispiel in Kreisen oder mit Menschen zusammenkommt, die vielleicht auch gerade durch gleiche Sachen durchgehen, ne? Es ist so umso nährender, wenn aber auch Frauen zusammenkommen aus unterschiedlichen Zyklen, einfach weil, ja gar nicht, weil ich jetzt versuche ich mit 20 schon 50-Jährige zu sein, gar nicht, darum geht's gar nicht. Aber es gibt so eine gewisse
Perspektive.
Ja, und Frieden, inneren Frieden, das, hey, das gehört einfach gerade dazu. Das ist einfach, das darf genau in dieser Lebensphase dich beschäftigen.
Ja, und auch diese Vorbilder zu sehen, Frauen, die schon dort sind und wie sie das managen, ich finde das mega wichtig für mich. Eine meiner ältesten Freundinnen ist 85 und ich schätze das unglaublich, von ihr zu hören und mit ihr zu sprechen und zu ihrer Perspektive zu lernen. Und das war es. Super wichtig, dass wir verschiedene Alter um uns herum haben. Und gleichzeitig werden wir ja dann auch ein bisschen zu dieser, nicht unbedingt Vorbildfunktion, aber ich spüre, wie die jüngeren Frauen hier in der Praxis mich anschauen und wie ich auch eine Funktion habe von zeigen, was ist möglich in diesem Alter. Wie könnte man leben? Ich finde es irgendwie auch schön. Es sind beide Seiten schön, es dieses Vorbild zu haben und es auch selber zu sein, zu einem gewissen Grad. Nicht Vorbild ist ein bisschen ein doofes Wort, aber
vielleicht. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich das gut und ich habe gerade gedacht, wie schade ist es, dass es so ein schmutziges Energie hat, dass man denkt, jetzt will sie ein Vorbild sein, sondern nein, Vorbild bedeutet auch eigentlich ein Bild, ein
Vorbild.
Bild. Also quasi, du bildest etwas ab, was etwas aufzeigt, wohin das gehen kann, eine Möglichkeit.
Ja, genau. Und da ist ich glaube, da drin liegt die Differenzierung, wenn man es so macht, dass es einfach eine Version gibt zum Zeigen, anstatt sagen, das ist die Version. Das ist wahrscheinlich der Unterschied vom Vorbild, Energie des Wortes vielleicht. Aber stimmt, es ist super schön, Vorbilder zu haben.
Ja, und das ist doch, und deswegen finde ich das ja auch so wichtig in diesem, wo wir immer wieder in so einem Mainstream ankommen, wo es quasi wie, wir haben eine Einheitsmessage und das ist gerade cool, das ist gerade in, genau so macht man das. Viel mehr zu sehen, darf es nicht diverse Vorbilder geben, weil es einfach diverse Lebensperspektiven und Lebensrealitäten gibt. Und anstatt, dass dann jeder versucht, sich in dieses Mainstream-Bild rein zu quetschen, zu sehen, guck mal, das ist eine Möglichkeit und so kann es aussehen und so kann es aussehen. Und ich kann mich so ein bisschen orientieren oder mir Inspiration holen von Alternativen. Alternative ist ja auch eigentlich nur, weil es existiert neben dem Mainstream. Es ist wie dieser Zirkus um das Wort normal. Ja, weil so entweder ist halt alles normal oder nichts ist normal.
Ja, total. Und das ist wahr, das ist eine der Gefahren heute, vor allem jetzt für uns Frauen, so dieses Bild suggeriert zu kriegen, wie es sein sollte und dann dieses ständige Versuchen, es so zu kreieren. Und deswegen sind diese verschiedenen Vorbilder so wichtig. Das ist sonst kann so stark eine Message gepusht werden durch soziale Medien, durch diese Art von Medien, dass ich würde auch jedem empfehlen, verschiedene alte Frauen rundherum zu haben. Diese Community, dieses Zusammensein mit anderen Frauen ist ja auch etwas, das für Frauen ganz, ganz wichtig ist. Das ist ein fundamentaler Teil, denke ich, vom Frausein, ist dieser Austausch, die Sisterhood to Exchange und voneinander zu lernen, schon nur beim Durchzuschauen.
Mhm. Na, ich habe ja zum Beispiel dieses eine Kursformat, was ich letztes Jahr nach, keine Ahnung, 4, 5 Jahren, wo ich schon die Idee hatte, aber immer das Gefühl hatte, das ist noch nicht so weit, es fühlt sich noch nicht so an. Und ich habe immer wieder darüber erzählt, das kommt, das kommt, das kommt, es kam nie, jahrelang nicht.
Ja, das kenne ich.
Und dann habe ich es einfach so angefühlt, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo es kommt. Und ich musste auch erst für mich so diese Sprache finden. Ich habe immer das Gefühl gehabt, da ist was, aber ich konnte es noch nicht von innen so in den äußeren Rahmenausdruck bringen. Und im Grunde genommen geht's halt, ist es ja auch ein Kursformat, wo es um den Zyklus der Frau geht, aber nicht im Sinne rein nur, wir klären auf Phase 1, 2, 3, 4, sondern das auch übertragen in Lebensabschnitte zu sehen, diesen Rhythmus, der sich entfaltet und auch, ne, im Kontext der chinesischen Medizin betrachtet. Und was ich daran halt so schön fand, ist, dass da Frauen dabei waren, die waren schon außerhalb ihrer Wechseljahre. Es waren welche, die dabei, die Kinder hatten, manche, die Kinder bekommen wollten, manche, die gerade Kinder verloren hatten. Und zu sehen, es ist keine ausgeschlossen in diesem Raum, weil alle können gemeinsam diese unterschiedlichen Realitäten und Situationen halten. Und gleichzeitig, und das fand ich halt so spannend, deswegen kam ich gerade da drauf, gab es davor halt so oft diese Frage, kann ich dabei sein, wenn? Darf ich da, bin ich da überhaupt willkommen, wenn? Und dann halt zu sehen, wie oft wir halt denken, und das meine ich mit diesen diversen Räumen, wo so gut wie gesagt das ist, dass es Räume gibt, wo genau du mit deinem Thema auf andere triffst, die genau in dieser Phase sind, zu sehen, nee, wir dürfen auch extra Räume haben, wo genau diese Diversität zusammenkommt und wo das so für sich stehen darf, ohne dass jemand sich schämen muss, weil das gerade da ist oder diese Situation gerade da ist oder etwas verstecken muss oder irgendjemand anders sein muss, etwas vorspielen muss. Und wie reich das uns alle macht, wenn wir uns dann gegenseitig zuhören können.
Genau, es zum Schwammbeispiel wieder zurückzukommen. Wir füllen dann unseren Schwamm mit Präsenz und Energien von eben verschiedenen Frauen zum Beispiel, und das beeinflusst unseren ganzen Weg. Also da können wir schon diese Offenheit eben auch, genau wie du sagst, anderen gegenüber, die in einer anderen Situation sind, diese Offenheit zu oder Interesse zu zeigen dran, wie geht's ihr auf ihrem Weg, wo sie gerade ist, ist für uns eine große Lernerfahrung, die wir dann vielleicht nicht mal selber machen müssen, sondern wir können sie schon nur lernen durch die Präsenz und dem Platz geben für diese Geschichte.
Ja, und auch also umgekehrt, ne, dass wir haben jetzt so viel davon gesprochen, quasi auf die Älteren zu schauen, aber auch umgekehrt, wie viel Heilung entstehen kann, weil ne, wenn du halt quasi erst spät, in Anführungsstrichen, später auf deinem Weg zu diesen Themen findest, dann kann da auch Trauer aufkommen. Also zumindest so erlebe ich das im Begleiten von Frauen. Trauer, dass sie vorher nicht die Möglichkeit hatten. Trauer darüber, weil sie realisieren, wie lange ihre Zeit ihres Lebens sie halt in etwas verbracht haben, wo sie gespürt haben, das entspricht mir nicht. Aber sie hatten halt keine Räume. Sie hatten keine Vorbilder. Und dann diese Trauer so ein bisschen darum zu sehen, oh, wie hätte vielleicht mein Leben sein können, hätte ich schon vorher. Und dann der Frieden, der sich aber einstellt, zu erkennen, das ist nicht besser, wenn du es mit 20 erkennst, als mit 60, weil das Leben halt jetzt in diesem Moment stattfindet und du einen reichen Erfahrungsschatz halt in dir trägst, genau weil du es in Anführungsstrichen erst jetzt für dich realisierst, versus jemand, der vielleicht das früher in Anführungsstrichen auf etwas kommt, aber dem gewisse Vorerfahrung, die noch gar nicht hat, durch Sachen durchzukämpfen, ne? Und durchzuboxen.
Ja, das ist eine gute Ansicht, weil dann there is no competition. Es gibt keine Konkurrenz in diesem Gebiet. Es gibt sowieso niemanden, wo wir uns wirklich vergleichen können, weil jeder ist so individuell kreiert, dass es sowieso keine Vergleichsmöglichkeiten wirklich gibt. Das ist eine Illusion. Aber ich weiß, was du meinst, dieses Gefühl, und ich kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl von so, oh shit, wieso wusste ich das nicht schon vorher, da sind wir alles so anders gelaufen. Mhm. Und wie schnell das einem in diese Richtung dann ziehen kann und die Gefühle, die kommen mit diesen Gedanken.
Ja, und
dann
Traum,
aber
dann
trotzdem wieder auszusuchen, dass, ja, aber jetzt weiß ich's. Mhm. Ich weiß es jetzt. Und jetzt kann ich es anwenden.
Und ich fand das halt so spannend, diese Trauer darum, dass der, die Blutung quasi nicht mehr dann da ist und du sie gar nicht mehr in durch diesen Blick mit diesem Verständnis noch einmal erleben kannst, weil diese Zeit halt, die ist halt vorbei. Und damit dann auch so zu sitzen und diese, und dann dieses Erstaunliche und dann auch für Frauen, die vielleicht dann, wenn du dann zusammen bist mit Frauen, die vielleicht durch Menstruationsbeschwerden, durch starke Menstruationsbeschwerden ihre Blutung halt total verteufeln und du dann aber mit jemandem zusammensitzt, der jetzt gerade sagt, oh, ich wünschte, ich könnte es halt noch einmal erleben.
Ja, ja.
Ne? Mhm. Die eine, die sagt, ich wünschte, ich hätte es nicht mehr, weil es mich so stark mir Schmerzen verursacht, mich so stark beeinflusst. Und die andere sagt, ich wünschte, ich könnte noch einmal so eine Schmerzen erleben, weil ich die nie durch so eine Linse habe erfahren können.
Ja, absolut. Und ich meine, umso mehr ich auch recherchiere und lerne über die Jahre über schon nur Menstrualblut. Mhm. Ich meine, heute wissen sie, dass es voller Stammzellen ist und ein absolutes Power-Liquid vom Körper. Da kann schon auch eine Wut entstehen, dass man aufwächst, damit zu denken, es ist disgusting, es ist grauslig und man muss es so schnell wie möglich wieder loswerden. Da spüre ich auch innerlich ein bisschen eine gewisse Wut, die dann auch hochkommt. Mhm. Hey, what the fuck? Dann lebst du da, weiß nicht wie viele Jahre, schämst dich fast dafür und alles, um jetzt plötzlich reden alle davon, wie powerful Menstruation ist und was alles damit kreiert werden kann und wie kostbar eben dieses Blut ist. Das ist schon, ich glaube, das ist für viele Frauen dann auch so wie, es fühlt sich an wie eine Verarschung.
Ja, und dann auch, wenn du halt da tiefer reingehst, was automatisch an irgendeinem Punkt kommt, dann kommst du ja auch wieder zu deinen Ahnen. Und dann kommt auch diese Wut und die Trauer und all diese Gefühle ja für, stellvertretend für alle Frauen, die vor dir da waren, die nicht mehr da sind und die das vielleicht gar nicht erleben konnten und du dir denkst, so, wie kann das halt sein?
Ja, und dann komme ich aber immer so schnell wieder zu dem Punkt, wo ich denke, nein, ich lasse nicht jetzt Energie zu viel. Ja, ich bin wütend, Moment, schrei vielleicht kurz mal rum im Wald oder so, aber dann geht's auf und vorwärts. Jetzt weiß ich's, was kann ich jetzt machen, um das mir zurückzugeben zu einem gewissen Grad, diese Energie und dieses Gefühl von, okay, dann kultiviere ich, auch wenn ich zum Beispiel keinen Zyklus mehr hätte, dann würde ich trotzdem den Zyklus kultivieren, indem, dass ich dem Mond folge, dass ich den Jahreszeiten folge und mir dafür eben bewusst werde, dass das kann mir niemand nehmen, ist egal, ob ich noch fruchtbar bin oder nicht. Und denn das ist taking the power back. Ich glaube, das ist auch mega wichtig, weil sonst geben wir gleich nochmal unsere Energie weg. Einfach für einen anderen Grund, aber auch wieder, es fließt einfach davon, anstatt dass wir es für uns wir nehmen es für uns als Kompost.
Ja, und ich meine, wie gesagt, ne, zu bluten oder nicht mehr dann zu bluten, macht dich ja dann auch nicht zur Frau. Also ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken soll, aber weil das halt dann ja auch
viele mit eingehen. Du bist auch Frau, wenn du nicht mehr blutest, so.
Ja, weil es gibt auch Frauen, die schon viel früher in ihrem Leben auf unterschiedlichen Gründen verfrüht in die Wechseljahre kommen und nicht mehr bluten und dann halt auch so ein Thema haben wie sich schwer mit ihrer Weiblichkeit zu verbinden oder die Themen mit der Gebärmutter haben. Gebärmutter wurde entfernt und dann kommt dann auch Themen auf. Und ich glaube halt deswegen halt trotzdem, dass es total wichtig, richtig und gut, dass das dann dieses Rage, diese Wut kommt und diese Trauer, weil letzten Endes schlummert die ja irgendwo in uns. Und das heißt, wenn die an die Oberfläche babbelt, dann setzt das ja, und das ist das, was du ja dann auch beschreibst, ja wieder Energie frei, weil plötzlich bleibt sie nicht irgendwo gebündelt im Verborgenen, im Dunklen, sondern sie kommt in den Ausdruck und dann können wir sie freisetzen, dadurch, dass sie sich endlich ausdrücken darf. Und dann ist es wieder so ein kleines, größeres, wie auch immer, Energieleck, was dadurch geschlossen wird,
ja,
weil es nicht mehr unbewusst an diese Orte fließt, weil wir sie unterdrücken.
Ja, total, total, super wichtig. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, das wir heute auch mitnehmen können. Und das Wissen dazu, dass wir müssen nichts tun, um den Titel Frau zu verdienen. Ich glaube, das ist mal number one. Frau sein ist schon das Geschenk in itself. Und auch wenn es nicht immer so behandelt worden ist über die Zeiten, das Mindeste, was wir tun können, ist selber zu realisieren. Das am Schluss, das ganze Tao erinnert mich eigentlich immer wieder an das. Dass the gate of life ist zwischen den Beinen der Frau.
Ja, naja, und dass am Ende deswegen finde ich auch nochmal dieses Ende von diesem Vers so schön, weil diese Hierarchie löst sich am Ende auf. Na, weil man könnte jetzt erstmal so denken, Mensch, Erde, Himmel, Tao und dann Fragezeichen, ja. Man könnte jetzt erwarten, hinter dem Tao ist noch etwas Größeres, aber Lao-Tzu beendet ja diese Kette mit dieser Natürlichkeit, mit dieser Spontanität, mit diesem Ziran. Und na, das Tao folgt seiner Natürlichkeit und damit führt die Bewegung eben nicht zu noch einem höchsten Herrscher, sondern gewissermaßen, wie gesagt, zurück in sich selbst, zu sich selbst. Und das verändert ja auch, wie wir mit den ersten drei in Beziehung sein können oder diese verstehen können. Ja, vielleicht bedeutet der Erde folgen ja auch nicht, dass wir irgendwann so eine blinde Unterwerfung, sondern eben wieder zu lernen, wie Natürlichkeit sich ausdrückt. Ja, weil die Erde versucht nicht, der Himmel zu sein und der Himmel versucht nicht, das Tao zu sein. Und das Tao versucht überhaupt nichts anderes zu sein.
Ja, also wir müssen uns nicht selbst verlassen, um das zu sein. Ja.
Und wenn wir das nochmal unter Anbetracht auch der vorherigen Woche dann sehen, ne, auf Zehenspitzen zu stehen. Wenn das Tao dieser eigenen, aus sich selbst heraus entstehenden Natürlichkeit folgt, steht es ja nicht auf Zehenspitzen. Das muss sich nicht verbessern, das muss sich niemandem beweisen, dass es das Tao ist. Es ist von selbst so.
Ja, genau.
Und deswegen finde ich das so eine wunderschöne Fortsetzung halt auch zu dem vorherigen Vers oder Versen.
Ja, und es zweifelt sich selbst nie an. Jetzt denkt nicht so, oh, bin ich jetzt wirklich das Tao? Oder, weißt du, ich meine, es ist einfach.
Und gleichzeitig auch hier kommt dann mir wieder so dieser Impuls, das bedeutet ja auch nicht, mach einfach, was du willst, so ungefähr. Ne? Sondern, dass man das ja auch nochmal sehr fein differenzieren kann, so nach dem Motto, es heißt nicht, ah, ich bin halt einfach so. Und gleichzeitig auch nicht bedeuten, dass wir jedem Impuls folgen müssen, weil vieles, was wir vielleicht für spontan und für natürlich halten, ist auch Konditionierung, Gewohnheit, Ängste, Begierden oder eben Reaktivität.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Umwege, die uns passieren können. Genau, was du jetzt gerade gesagt hast. Das falsch zu verstehen. Dass wir jedem Impuls folgen müssen. Das ist der Unterschied zum, wenn du genug Stille hast, dann hat's die Möglichkeit zu sehen, welcher Impuls ist natürlich und welcher ist unnatürlich, so.
Und da lohnt sich's nochmal zurück zu hören. Ich muss nochmal rausschauen, welche Episode das war, wo wir über Intention versus Attention gesprochen haben.
Ja, ja.
da kann man nochmal, glaube ich, ganz gut zu anschließen. Ja, was soll ich sagen? Da schließt sich einfach so immer wieder so für uns, glaube ich, dieser Kreis an der gleichen Stelle. Und wir kommen immer wieder da an und auch da zu sehen, ja, hey, es kann dir von außen niemand sagen, was ist dein für dich der natürliche Ausdruck? Mhm. Wie zeigt sich das? Mhm. Es kann halt oft ein spannendes Indiz sein und es kann so klein und so schnell sein, dass wir es kaum mitbekommen, wenn wir spüren, eigentlich haben unser Herz hat diesen natürlichen Impuls, etwas zu tun, etwas zu geben. Und dann ziehen wir uns wieder zurück und erlauben es uns nicht. Weil dann können wir nämlich erkennen, das sind Geschichten, alte Verletzungen, Gewohnheiten, aus denen wir so handeln. Und okay, was war denn eigentlich der erste Impuls manchmal, der da war, dieser natürliche Impuls, bevor wir mit der Ratio drangekommen wären? Und dann kommen wir, glaube ich, schon immer wieder zurück, dass dieser natürliche erste Impuls sehr stark, wenn nicht generell, durchfließend ist zu unseren inhärenten Herzensqualitäten. Ja, im Buddhistischen sind das ja die vier Brahma-Viharas. Es ist geprägt von der Güte oder liebevollen Güte, geprägt von Mitgefühl, geprägt von Mitfreude und Gleichmut. Und wenn wir es dahingehend überprüfen können, wenn unser erster Impuls vielleicht ist, etwas eben zu teilen zum Beispiel, und dann kommen aber die ganzen Geschichten, nee, kannst du nicht erlauben, darfst du nicht, und da, dann sehen wir so natürlicher Impuls versus Konditionierung.
Ja, ja, aber es ist eindeutig, dass das ist das Kultivieren des Shens, dieses unterscheiden zu können, das ist schwierig. Es ist schwierig und es ist eine Übungssache, denke ich auch. Oder auf jeden Fall so empfinde ich es.
Ja.
Dass ich jeden Tag immer wieder üben muss, es zu spüren. Es ist das. Und es ist lustig, wenn ich in der Praxis den Leuten drei Öle gebe zum Riechen. Ich finde es eine super Practice, zu spüren, was ist natürlicher Impuls und was nicht. Also dieses zuerst zu denken, oh, was ist jetzt das für eine Mischung? Was hat's jetzt da alles drin? Oder dieses Spüren wie der Körper. Ich sehe es, wenn ich die Flasche hinhalte, dieses Impuls von Interesse, das kommt zum Beispiel. Oder den Impuls zurückzuziehen. Und so dieses Spüren, und auch dort können wir sagen, sie ist auch konditioniert, durch was wir schon gerochen haben als Kinder, völlig klar. Aber es ist trotzdem so ein, dieses Impuls, aber nicht impulsiv. Das ist wie childlike, aber nicht childish, sondern diese Linie zu finden, das ist die Kunst, finde ich manchmal.
Ja, und diese Güte, ich sag's dir, ich komme da immer wieder, ich finde das so thematisch, ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich glaube, inhärent vom Herzen heraus möchten wir mit anderen teilen, möchten wir für andere da sein, wollen wir von Herzen aus geben, ja, ohne schon zu überlegen, was kriege ich daraus zurück, wird es überhaupt gesehen? Und das ist halt der konditionierte Geist, der halt immer wieder denkt, und das ist ja auch ein Schutzmechanismus, vielleicht wurde ich verletzt halt häufig. Mhm. Und vielleicht habe ich gegeben, es wurde nicht gesehen und irgendwann habe ich begonnen, mich immer mehr zurückzuziehen und nicht mehr diesem natürlichen Impuls zu folgen, weil ich immer wieder verletzt worden bin oder mich verletzt und nicht gesehen gefühlt habe. Aber die erwachsene und befreite Version dessen realisiert, dass in diesem Akt, diesem Impuls zu folgen, das Geschenk liegt, weil es sich so gut anfühlt, Güte nach außen zu tragen. Und vielleicht kriegst du den nicht instant von dieser Person zurück. Aber alleine dieses Geschenk, diesem natürlichen Impuls gefolgt zu sein und die Freude, die du empfindest, wenn du diese Vorfreude, keine Ahnung, wenn ich spontan mir denke, ich backe für jemanden ein Brot. Ja, klar könnte ich jetzt drüber nachdenken, mag die Person überhaupt Brot? Findet sie das überhaupt so gut? Wird sie überhaupt das zeigen? Aber allein diese Freude, die ich habe, das zuzubereiten, mir zu denken, wie schön ist es das? Und unsere befreite Version, bin ich fest davon überzeugt, kann aufgehen in dieser Freude, das zu tun, frei ja, von was kommt dann zurück.
Aus Überfluss, weil du es hast, weil du es geben kannst Und diese Art von Geben ist super nährend auch für dich. Das ist so.
Ja.
Das ist nicht nur für die andere Person.
Vielleicht kriegst du das auch nicht direkt von dieser Person zurück. Ja. Aber manchmal hilft es dann, aufs Leben zu schauen.
Nein, aber du kriegst es im Geben, in dem Moment zu kreieren. Das ist die Freude dran, es zu kreieren, zu wissen, du gibst es jemandem, der ohne zu erwarten, wie die Reaktion sein muss. Genau.
Ja. Und es heißt ja aber auch nicht, dass wir uns jetzt schämen müssen, vielleicht für diesen verletzten Aspekt oder Teil von uns, oder dass wir jetzt denken, oh, jetzt muss ich mich halt zwingen, das zu machen, obwohl ich es gar nicht machen will, weil nur dann erlebe ich diese befreite Version, whatever. Nee. Das ist halt auch eine Befreiung und dieses Zurückholen unserer Energie, was wir vorher gesprochen haben, auch erstmal vielleicht in Kontakt zu kommen mit diesem verletzten Aspekt zum Beispiel, mit diesem, der keine Ahnung, wenn du auch beschreibst über die Öle, vielleicht habe ich immer wieder erlebt, dass mein natürlicher Impuls war das, aber ich wurde nicht ernst genommen. Und dann habe ich auch irgendwann aufgehört, mich selber ernst zu nehmen. Und dann habe ich mich immer wieder mehr orientiert nach außen, was sagen andere, was richtig und gut ist. Und jetzt weiß ich gar nicht, welcher Stimme ich trauen soll. Und dann, bevor wir mehr und mehr mit dieser eigenen inneren Stimme in Kontakt treten, kommen natürlich erstmal diese Wunde nochmal hoch und die Gefühle und dem Raum zu geben, das zu sehen, dass das auch da sein darf. Wie gesagt, das ist ein Prozess, der eben nicht linear ist.
Nee.
Und vielleicht zum Zusammenfassen fand ich noch einen Kommentar zu diesem Vers von Wong Pi, der das nochmal so oder wo es nochmal so formuliert ist, dass wenn der Mensch der Erde nicht den Rücken kehrt, entsteht Frieden für alle. Wenn die Erde dem Himmel nicht den Rücken kehrt, kann sie alles tragen oder unterstützen. Und wenn der Himmel dem Dao nicht den Rücken kehrt, ja, kann er alles umfassen. Und wenn das Dao sozusagen sich selbst nicht den Rücken kehrt, verwirklicht es quasi seine Natur. Und für mich verschiebt es einfach nochmal den Fokus, weil es weniger um Gehorsam, über das, was wir gerade gesprochen haben, nach etwas, nach anderem sich zu richten, also um Nichttrennung, und dass der Mensch seinen Weg verlieren kann, wenn er so lebt, als wäre er eben abhängig von.
Also wenn der Mensch sich selber den Rücken dreht eigentlich. Mhm.
Genauso wie halt, ja, die Erde wäre ja nicht die Erde ohne Himmel, und der Himmel ist nicht getrennt vom Dao. Und das Dao ist nicht getrennt von seiner Natur.
Das heißt, es besteht für uns alle Hoffnung. Es gibt immer einen Weg zurück, und der wird immer sein, nach innen. Mhm. Weil ich glaube, das nach außen fließen, das kommt wie von selber, aber das nach innen fließen braucht ein bisschen mehr, manchmal Effort am Anfang, wegen den Distractions, die wir alle sehen. Aber das ist so, das nach, fast wie so ein Zoom, und dann hier so, Zoom. So stelle ich es mir so vor, so dieses, eben das zweite Teil, der ist so wie ein bisschen im Schatten. Und deswegen nicht so obvious, nicht so offensichtlich, wie der schnelle Teil des Weges oder die sonnige Seite des Berges. Aber eben zu wissen, dass beide sind immer da für uns, und schon nur das Lokalisieren, wo wir uns gerade im Moment befinden, in welchem Teil dieses Kreisdrehens, kann uns helfen, die Orientierung wieder zu kriegen und zu wissen, es gibt dann nur einen Weg weiter.
Da kommt mir gerade in den Sinn, und ich muss nochmal recherchieren, wer genau das gesagt hat. Scheint ihr dann im Substack finden. Aber einer meiner Lehrer hat immer wieder zitiert, diesen Menschen, der das gesagt hat. Du bist perfekt, so wie du bist, und du kannst ein bisschen Verbesserung vertragen.
Ja. Ja, das ist doch gut so. So ist es irgendwie auch motivierend.
Ja.
Ja.
Jeder von uns hat halt Teile, die wir kultivieren können, im Sinne von in Anführungsstrichen verbessern und trotzdem gleich diese Gleichzeitigkeit wieder, du bist vollkommen und perfekt, so wie du bist und es gibt Dinge, an denen du arbeiten kannst, Dinge, die du kultivieren kannst, Dinge, die du dir wünschen kannst, wohin du wachsen möchtest und so weiter und so fort.
So ist es.
Oh, das war wieder eine Journey.
Ja, das war
crazy.
Ja, wir haben jetzt auch wie so einen Kreis gedreht und freuen uns über euer Feedback und zu hören, wie das bei euch landet. Ich finde es immer mega interessant zu hören. Und wünsche allen eine schöne Woche.
Mhm.
Wir sind wieder in unserem Rhythmus, vorläufig, Richtung Herbst.
Ja, ich bin mal gespannt.
Ja, ich auch. Jetzt,
wie gesagt, wir sind ja auch nicht so krass vorgeplant. Wir wissen jetzt ja nicht, ob wir nächste Woche über den nächsten Vers, die nächsten Verse sprechen oder ob innerhalb dieser Woche Dinge geschehen, ein Thema aufkommt, wo wir sagen, hey, da wollen wir mal drauf gucken. Das finde ich ja auch dieses Schöne daran.
Ja, und eigentlich tun wir genau das. Eben, wir folgen den Impulsen. Wir sind so natürlich, wie wir können. Wir geben ein bisschen Struktur. Das Yin gibt uns auch die Struktur, zu wissen, okay, das ist der Container. Und dann hat es Platz für diesen Austausch, der dann ganz natürlich stattfindet.
Ja, und das ist ja auch das Schöne zu sehen, weil ja durch den Austausch, den wir zum Beispiel unter der Woche haben oder auch den wir einzeln mit anderen haben oder mit euch haben, bringt es ja diese Energie rein, dass Impulse kommen, dass wir auf bestimmte Themen schauen. Und deswegen ist es ja nicht so, wir reden und du bist die Zuhörerin oder der Zuhörer und das ist getrennt, sondern eigentlich ist es so ein lebender Organismus. Das heißt, alle Impulse, die du erlebst, die du mit uns teilst, die den Austausch, den wir mit dir oder anderen halt haben, formt diesen gemeinsamen Raum, der dann entstehen kann daraus. Und das, finde ich halt, macht das Ganze, es ist eine Co-Creation, auch wenn wir vielleicht jetzt erstmal die zwei sind, die halt an der Stelle ein Gespräch führen, aber es ist halt nicht isoliert von dir, euch und allen anderen Dingen, die um uns herum geschehen.
Ja.
Vielen Dank, meine Liebe.
Hey, danke dir von Herzen und schöne Woche und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Same, same. Bye, bye.
Bye, bye.